Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe des Podcasts des Deutschen Weininstituts, Folge 62. Mein Name ist Andreas Kaul. Am 23. Mai wird die Bundesrepublik Deutschland 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Da passt unser heutiges Thema ganz gut rein. Es geht nämlich darum, wie in der Geschichte der Bundesrepublik die Kulinarik und der Wein in der Diplomatie eingesetzt wurden. Es geht um Helmut Kohls Saumagen-Diplomatie, um Theodor Heuss' Pathos der Nüchternheit und weniger nüchtern um Wodka in Wasserflaschen. Ich habe mich dazu mit Dr. Knut Bergmann unterhalten. Er ist profunder Kenner von Keller und Küchen der staatlichen Stellen und hat sich schon durch die Menü- und Weinkarten etlicher Staatsempfänge gearbeitet. Vor ein paar Jahren ist dazu sogar im Inselverlag ein Buch erschienen, mit Wein Staat machen, heißt es. Und weil Knut Bergmann in dem Gespräch reichlich Beispiele aus der Bonner und Berliner Republik parat hatte und jede Menge andere interessante Details beisteuern konnte, hat das Ganze recht lange gedauert. Das ist dann auch der Grund, warum wir diesen Podcast in zwei Folgen aufteilen. Teil 1 hört ihr gerade und im Juni erscheint dann der zweite Teil der Unterhaltung mit Knut Bergmann. Dann kommt auch noch mein Kollege Steffen Schindler zu Wort, mit dem ich mich über die Zusammenarbeit des Deutschen Weininstituts mit dem Auswärtigen Amt unterhalten habe. So, aber zunächst Teil 1 mit Knut Bergmann über Helmut Kohl, Karl Carstens, Leonid Brezhnev und viele und vieles mehr. So, jetzt bin ich verbunden mit Dr. Knut Bergmann. Er ist mir aus Berlin zugeschaltet. Hallo, Herr Bergmann.
Morgen.
Sie sind Politikwissenschaftler und Leiter der Kommunikation des Hauptstadtbüros beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Das Thema Wein und Diplomatie haben Sie aber eher in Ihren beruflichen Stationen davor für sich entdeckt. Sie waren nämlich im Bundespräsidialamt und auch beim Deutschen Bundestag tätig. In welchen Funktionen denn?
Also im Bundespräsidialamt war ich als Grundsatzreferent und habe mich da vornehmlich um das Thema Zivilgesellschaft gekümmert, habe ein bisschen Texte verfasst und dann im Bundestag war ich Redenschreiber des damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert.
Und dort ist dann auch das Interesse an dem Thema entstanden oder war das vorher schon?
Das Interesse habe ich schon vorher gehabt. Ich habe in Bonn studiert, bin gewissermaßen so ein Kind der Bonner Republik, bin dann 1999 mit dem Regierungsumzug nach Berlin gegangen und während des Studiums hat ein Bekannter von mir einen Weinladen und so kam ich dann auch so ein bisschen zum Thema Wein und dann erzählte mir mal jemand, es gab 1999 einen G8-Gipfel in Köln, der damit organisierte, dass wenn der französische Präsident ins Ausland führe und dort keinen französischen Wein bekäme, dass er dann Bier tränke. Und das fand ich einigermaßen faszinierend, diese Geschichte. Immer auch mit Blick darauf, also das halt, also das ist ja bei dem französischen Präsidenten auch irgendwie noch vorstellbar. Und da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht, was gibt es denn eigentlich bei Staatsbanketten zu trinken und was sagt das? Und hier stimmte die Geschichte natürlich nicht. Ich habe das später mal nachvollzogen, was es auf dem G8-Gipfel gab. Es war deutscher Wein. Gibt auch ein sehr hübsches Bild. Die haben ein Mittagessen gemacht im Deutschen Historischen Museum in Köln, da in der Eingangshalle, oder Deutsches, das ist, glaube ich, das Germanische Museum, wo so ein Mosaik ist und dann einen gläsernen Tisch, die da draufgestellt haben. Und da sehen Sie dann 8 Gedecke, eben alle mit Weinglas. Der springende Punkt dabei ist, dass der französische Präsident war damals Jacques Chirac und der war tatsächlich Biertrinker. Also der trank einfach gerne Bier und so kam irgendwie diese Geschichte in Umlauf. Aber das war gewissermaßen meine erste ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema und dem bin ich dann über die Jahre treu geblieben. War dann auch in meiner Zeit im Bundespräsidialamt, war auch mal auf einem Staatsbankett und habe dann einfach mal irgendwie das Zeug zusammengesammelt und dann ist ein bisschen am Ende eines langen Prozesses ein ganzes Buch draus geworden.
Genau, irgendwann haben sie gesagt, jetzt habe ich so viel Material, ich schreibe ein Buch drüber.
Nee, gar nicht mal. Ja? Sondern mein Argument war immer gewesen, dass das eigentlich als Thema nicht trägt. Das ist also für ein ganzes Buch. Ich habe 2016 mal eine Seite in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dazu geschrieben und habe danach tatsächlich relativ viel Leserzuschriften bekommen. Und es haben diverse Leute gesagt, mach daraus ein Buch. Und ich habe immer gesagt, nee, das ist zu schmal als Thema. Und dann bin ich durch einen großen Zufall an meinen Verleger geraten und der meinte so, schreiben Sie mal ein Exposé und das schreiben Sie letztendlich nur für sich, weil dass Sie sehen, dass das trägt und auf der Grundlage kaufen wir das dann und so war es dann auch. Und das Buch ist auch viel länger geworden, als wir das ursprünglich geplant hatten.
Genau, das ist dann 2018 erschienen, wenn ich es im Kopf habe. Es heißt
Genau.
Mit Wein Staat machen, ist im Inselverlag erschienen und aktuell, korrigieren Sie mich, in der dritten Auflage erhältlich.
Genau, es gibt die dritte, also es im Hardcover gibt es drei, hat es drei Auflagen gegeben, und es gab und es gibt auch noch eine Taschenbuchauflage, die 2020 erschienen ist. Das gewissermaßen, da haben wir sogar tatsächlich noch mal ein paar Sachen ergänzt und verändert. Das ist gewissermaßen die aktuellste Variante.
In der Presse wird es unter anderem als Standardwerk für Wein und große Politik bezeichnet. Also ein Kompliment von den Kollegen. Ich glaube, es war das Hamburger Abendblatt. Und das ist eine persönliche Anmerkung, ist tatsächlich unterhaltsame Lektüre. Das Kapitel Trinken mit Russen hat mir besonders gefallen. Spannende Einblicke. Wie gesagt, 2018 erschienen, aber das Thema lässt sie nicht los. Es gibt auch aktuelle Veröffentlichungen von Ihnen, unter anderem die kulinarische Kommunikation der Krupps. Also die industriellen Dynastie aus Essen. Da geht es um die Menükarten vom Kaiserreich bis in die Bundesrepublik und auch hochinteressant und für unser heutiges Thema auch relevant, ein Aufsatz über die sogenannte Saumagen-Diplomatie von Bundeskanzler Helmut Kohl. Auch sehr spannend.
Ja, wenn man einmal so einen Expertenstatus da erreicht hat auf einem Thema, von dem sonst irgendwie kaum jemand was versteht, dann, also bin ich halt danach immer mal wieder gefragt worden. In der Tat, dieses kleine Buch über die Krupps, das ist Teil einer Serie gewesen, wo die Krupp-Stiftung versucht, gerade auf, wie ich finde, sehr originelle Art und Weise ihre Archivbestände zu heben. Und die haben eine große Menükartensammlung. Das ist für mich auch nochmal sehr lehrreich gewesen, weil ich von Kulinargeschichte dann doch nicht so viel verstanden, wie ich eigentlich gedacht habe. Und dieser Artikel über Helmut Kohls Saumagen-Diplomatie, das ist tatsächlich in einem englischsprachigen Handbuch gewesen. Das war so eine Facette von, wie erzeugt man, also da geht es um kollektive Intelligenz, wie erzeugt man letztendlich eben Dialog, wie fördert man Dialog, und da spielt eben das Essen eine Rolle bei, und einer der Herausgeber, der kannte eben mich und hat gefragt, hast du Lust, da dann mal aus der Perspektive was zu schreiben, wie kann man denn eben tatsächlich so Kulinarik einsetzen, und da ist Helmut Kohl einfach ein extrem gutes Beispiel.
Ja, vielleicht bleiben wir gleich beim Altkanzler. Wie hat er das gemacht? Er hat ja Saumagen, also den berühmten Saumagen und Pfälzer Wein. Ich glaube, im Deidesheimer Hof hat er seine Gäste immer eingeladen.
Ja.
War da Strategie dahinter?
Naja, wo beginnt politische Strategie? Also das, was Helmut Kohl damit wollte, er hat versucht, Vertrauen herzustellen, hat eben seinen Gästen aus dem Ausland versucht zu zeigen, wo er herkommt. Und das verband sich dann ja immer auch mit seinen politischen Themen, also insbesondere bei dem Thema Europa. Das ließ sich da eben sehr gut illustrieren. Das war eigentlich immer dieselbe Versuchsanordnung. Das war ein Besuch in Deidesheim, Deidesheimer Hof, ein Mittagessen oder auch ein Abendessen. Und dann der Dom zu Speyer. So, und das sind so die Urorte von Helmut Kohl gewesen. Und der hat einfach seinen Gästen zeigen wollen, wer er ist, wo er herkommt. Das ist in der Öffentlichkeit oft verlacht worden, ebenso unter diesem Stichwort Saumagen-Diplomatie. Karl-Heinz Bohrer schrieb im Merkur, also der deutschen intellektuellen Zeitschrift, vom Sieg des Bauches über den Kopf. Und die Intellektuellen waren jetzt eh nicht so ein Helmut Kohl-Fan, aber Helmut Kohl ist damit extrem erfolgreich gewesen. Also nur ein Beispiel, dass Michael Gorbatschow Helmut Kohl das Du angeboten hat im Deidesheimer Hof bei einem solchen Essen. Das ist dann auch kein Zufall gewesen. Die haben tatsächlich ein Jahr nach dem Mauerfall, zum ersten Jahrestag dort, hat Kohl ein Essen gegeben für Gorbatschow. Und da ist das dann passiert. Das spricht eigentlich Bände. Ist nicht immer erfolgreich gewesen. Maggie Thatcher war auch da. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Aber das ist dann halt auch ein Spiegel der allgemeinen Verhältnisse oder des allgemeinen Verhältnisses der beiden zueinander. Aber es ist letztlich wie in der Familie oder in jedem Freundeskreis, wenn sie halt Nähe herstellen wollen, wenn sie was von sich zeigen wollen, lernen sie eher jemanden zu sich nach Hause ein und tischen ihm vielleicht das auf, was da so regional oder was so aus ihrer Familie kommt. Also wenn man jetzt diesen Vertrag, wenn man diesen Übertrag auf die Familie macht, dann tischen sie eher das aus, was halt in ihrer Familie traditionell gegessen wird. Und wenn sie das, was weiß ich, eben vielleicht auch eine landsmannschaftliche Herkunft haben, die nicht ganz so weit verbreitet ist, dann ist sowas wie Saumagen dann eben auch sehr nett. Und dann eben auch den Wein aus der jeweiligen Region. Und das schafft letztendlich Nähe, stiftet Vertrauen und macht dann von Lebpolitik. Also insofern, ja, es ist eine Strategie gewesen, aber es ist dem Politiker auch irgendwie inhärent.
Ja, und Sie haben Margaret Thatcher angesprochen, mit der Kohl ja nie so richtig warm geworden ist. Da gibt es das Zitat über ihre Eindrücke bei dem Besuch in der Pfalz.
Ja.
Und ich lese mal vor: She also recalled with displeasure the filthy sweet wine. Und das ist jetzt wohl ein Zitat von ihr. She received as a present. Also sie erinnert sich mit Missfallen, Unmut an den, wie kann man filthy übersetzen, schmutzig, der üble, süße Wein, die als Geschenk bekam. Ist denn überliefert, was sie genau geschenkt bekam? Ich kann mir vorstellen, das war bestimmt ein Wein, den man bestimmt gut trinken kann.
Nee, das weiß ich nicht. Das kommt halt, also dieser Besuch ist insofern ganz hübsch zu beschreiben, weil es da drei unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Zum einen hat Helmut Kohl darüber geschrieben, zum zweiten erwähnt Margaret Thatcher das in ihren Memoiren eher so ein bisschen ironisch distanziert. Und dann hat vor allem, das ist sehr, sehr unterhaltsam, der außenpolitische Berater von Margaret Thatcher darüber geschrieben. Und irgendwo in einem dieser, also das muss, glaube ich, bei dem Paul, also das war der außenpolitische Berater, das muss bei dem sein, dass der Wein erwähnt wird. Und wenn Sie diese Perspektiven übereinander schieben, dann kriegt man gewissermaßen einen Eindruck des Misslings. Also um es kurz zu erzählen, wie gesagt, Versuchsanordnung war immer dieselbe. Deidesheim, so, und das Thema war Europa, und Kohl schreibt in seinen Memoiren drüber, ja, das sei eben ein schwieriges Thema mit ihr gewesen, und weiß nicht mehr genau, was da der, also aus dem Kopf weiß nicht mehr genau, was der Gegenstand war der Gespräche, aber es, da ging um ein europäisches Thema. Wir sind im April 1989, also kurz vor dem Mauerfall, und Thatcher schreibt eben in ihren Memoiren, dass es dann eben zum Mittagessen Saumagen gegeben habe und Lederknödel, also dieses Pfälzer Blatt, und was der Bundeskanzler doch sehr genossen habe, und habe sich auch mehrfach nachgenommen, so, und der, ja, außenpolitische Berater wiederum schreibt über diese Situation, dass eben, also Kohl das großartig fand alles, aber eben mysteriöserweise der Appetit seiner Chefin eben verschwunden sei, so. Und dann nach dem Essen sind die dann in den Dom zu Speyer gefahren, und dann hat Kohl den Paul da zur Seite genommen und hat dem so sinngemäß gesagt, passen Sie mal auf, junger Mann, Sie haben jetzt gesehen, wo ich herkomme. Jetzt verklickern Sie bitte mal Ihrer Chefin, warum die da bei der Europäischen Union irgendwie sich nicht mal so widerborstig anstellen soll. Und dann wird der sicherlich als klassisch britischer Beamter gesagt haben, sehr wohl, Herr Bundeskanzler, ich werde tun, was ich kann. Sah dann aber seine Mission schon gescheitert in dem Moment, als sie dann zurückflogen und Maggie Thatcher ans Flugzeug stieg, ihre Pumps auszog. Und das beschreibt er so schön bildlich, ja, ihre Pumps auszog, ihre Füße auf den gegenüberliegenden Sitz warf und stöhnte, oh my God, the sky is so German. Ja, und aus einer nationalrepräsentativen Hinsicht, und das ist jetzt nicht nur Ironie, ja, aber aus einer nationalrepräsentativen Hinsicht hatte Kohl natürlich einen brillanten Job gemacht mit dem Saumagen.
Bei Thatcher hat es nicht funktioniert, aber grundsätzlich positive Emotionen schaffen durch gemeinsames Essen, das war so das Ziel.
Der Punkt ist halt, dass das Verhältnis von Thatcher und Kohl einfach schlecht war. Die konnten nicht miteinander, gab es Manifeste, die konnten sicherlich auch persönlich nicht miteinander. Da gab es aber eben manifeste politische unterschiedliche Bewertungen. Schönen Gruß vom Brexit dann auch. Und das kriegen sie dann auch mit Gastronomie oder mit Gastrosophie nicht geflickt, ne?
Ja.
Und es ist dann halt auch einfach, solch ein Gericht wie Saumagen blöd zu finden. Zumal wohl Margaret Thatcher tatsächlich, und da haben die deutsche Seite vielleicht auch einen Fehler gemacht, da ist die Frage, ob es da nicht andere Möglichkeiten gegeben hätte, wobei natürlich der Saumagen dann auch für die Preis steht. Margaret Thatcher hasst wohl Haggis, also dieses schottische Nationalgericht, was dem Saumagen nicht ganz unähnlich ist. Und das hätte man vielleicht wissen können.
Solche Fallstricke, die lauern ja häufiger. Ich habe mal gelesen, dass wer war es? François Hollande, französischer.
Ja, genau, mit dem Spargel, ne?
Dem wurde Spargel serviert. Wie war die Geschichte?
Genau, das war sein Antrittsbesuch bei Angela Merkel, und die Küche im Kanzleramt hatte sich da nicht hinreichend abgestimmt, oder die kannten sich einfach noch nicht. Also natürlich stimmt man solche Details vorher ab. Und also vielleicht das, gut, sowas geht dann halt schief, ne? Wobei ja man jetzt auch wieder sagen könnte, aus so einer nationalrepräsentativen Hinsicht, der Spargel dann im Frühling auch für Deutschland steht. Andererseits, Karl-Dietrich Spanger, der ehemalige Entwicklungshilfeminister von der CSU, hat mal irgendwo gesagt, was er alles schon für Deutschland im Ausland hätte zu sich nehmen müssen. Da kriegt man ja auch schnell irgendwie eine Fantasie. Ja, das ist halt, das ist da einfach schiefgegangen. Das stimmt man normalerweise vorher ab. Und auf der anderen Seite ist es dann auch, wenn man die Leibgerichte kennt, ein Fluch. Also beispielsweise bei Jacques Chirac, den hatten wir ja schon kurz erwähnt, dessen Lieblingsgericht war Kalbskopf. Und der hat dann halt in seinem Leben irgendwann halt nur noch Kalbskopf bekommen, egal wo er hinkam. Und das ist natürlich dann das pure Grauen.
Ja, will man ihm was Gutes tun, aber in der Diplomatie ist ja vieles auch so zwischen den Zeilen oder symbolisch. Macht man sich da bis ins Detail Gedanken mit der Speisen- und Weinauswahl bei Empfängen, was da transportiert werden könnte?
Also man sollte das tun. Das geht manchmal schief, aber es sollte eigentlich nicht unbedacht sein. Es ist, wenn man jetzt noch mal ein bisschen stärker auf den Wein guckt, das ist eine interessante Erfahrung gewesen, dass ich habe da mit ehemaligen Protokollbeamten gesprochen. Also, was natürlich interessant ist, vor allem die Geschichte, die frühe Bundesrepublik. Also, das ist im Prinzip so das Thema. Also in den 80er Jahren findet das so in so eine deutsche Form oder in so eine bundesrepublikanisch-deutsche Form. Kann ich vielleicht nachher noch mal was zu sagen, wie die ist, aber dann ist halt alles nur noch deutsch. Das ist eben vor allem Helmut Kohl als Bundeskanzler und Richard von Weizsäcker als Bundespräsident, die lustigerweise kulinarisch da an einem Strang gezogen haben. Also obwohl die sich ja sonst nicht gut verstanden oder es immer hieß, dass da diese Rivalität gab, die haben auf dem Tisch ziemlich genau dasselbe gemacht. Und das wird eben alles deutsch und es kriegt eben einfach eine Form. So, und das ist vorher, hat das eine Wahnsinnsamplitude gehabt. Kann man auch anhand der einzelnen Bundespräsidenten insbesondere durchgehen. Und ich habe versucht, das zu ergründen und habe eben mit Protokollbeamten gesprochen, ehemaligen Protokoller gesprochen. Und die Aussage war eigentlich immer dieselbe. Über den Wein haben wir eigentlich immer nur dann nachgedacht, wenn Gäste kamen, die keinen trinken dürfen. Also ne, Muslime primär. Und die haben das auch erstmal gar nicht verstanden. Und natürlich ist es genauso, wie das, sie das aus dem Freundeskreis kennen oder aus der Familie kennen werden. Wenn es da halt Onkel Willi gibt, der halt tierisch was von Wein versteht und vielleicht mal, keine Ahnung, gut bezahlten Job hatte und einen riesen Weinkeller hat, so dann bringt der halt immer den Wein mit. Und Tante Ilse kann das halt nicht so gut. Und es hängt halt davon ab, ob jemand was davon versteht, ob das überhaupt zum Thema wird, dass man darüber nachdenkt. Und eben bei den Protokollern war, weil wir haben, also vor allem, wenn die Gäste kamen, die keinen trinken dürfen, dann wird es halt zum Thema. Und weniger, was tun wir da? Und es hat da tatsächlich echte Fauxpas gegeben. Also ein Beispiel rausgreife, Karl Carstens ist sicherlich der Bundespräsident mit der größten Amplitude beim Weinausschank. Das ist ein einziges Debakel. Also eigentlich ist es eine Katastrophe gewesen, was der gemacht hat. Was eigentlich verwundert, weil er es gab keinen Bundespräsidenten, der ob seiner Vorerfahrung so geeignet gewesen ist für dieses Amt. Also er war vorher das zweithöchste Amt im Staat gehabt, war Bundestagspräsident gewesen, er war Staatssekretär im Auswärtigen Amt gewesen, er war mal der Bevollmächtigte des Landes Bremen, und er hatte sogar mal in Burgund studiert. Und eigentlich wäre, hätte man da erwarten können, dass er dann auch was von mit Wein umgehen kann. Er hatte aber einfach keinen Bezug dazu. Und man findet, ich habe eine, die einzige Menükarte, die ich mal gesehen habe aus dem Bundes, also beziehungsweise das aus dem Haus des Bundespräsidenten, wie es so schön heißt, es war kein Staatsbankett, wo selbst der Weißwein nicht deutsch war. Also der deutsche Riesling ist ja immer gut gewesen, das ist eben bei Carstens gewesen. Und da gibt es dann auf der einen Seite also solche Sachen und auf der anderen Seite, als Giscard d'Estaing 1979, glaube ich, oder 1980 zum Staatsbesuch da war, ganz großes Kino. Also wenn ich jetzt zu einem bundesrepublikanischen Bankett hätte gehen dürfen, dann wäre es wohl das gewesen. Weintechnisch Karl Reuserberg Riesling Auslese als Weißwein oder Riesling Kabinett als Weißwein halt extrem hochklassig. Und dann Aubryon 1970 schon etwas gereift und Ruinart Jahrgang Champagner. Und also wirklich das allerallerbeste, was es gab. Und das, da kann man dann davon ausgehen. Ich habe das nicht verifizieren können, warum. Man findet leider in den Akten immer sehr wenig darüber, was jetzt die entscheidungsleitenden Gedanken waren, warum man das gemacht hat. Aber es ist halt klar, das ist eine Höflichkeitsreferenz an den Gast gewesen. So. Und auf der anderen Seite, und Carstens beschreibt das eben auch als sehr glanzvoll in seiner Erinnerung. Und auf der anderen Seite gab es dann ähnlicher Zeitraum ein Staatsbankett für den Staatschef von Guinea, wo es Bordeaux gibt, roten Bordeaux. Und jetzt weiß man, wenn man, also da muss man nicht mal Roland Barthes, den französischen Philosophen, gelesen haben, der ein sehr schönes Essay geschrieben hat über Wein und Milch, was beginnt mit dem Satz, so sinngemäß eben, das ureigenste Gut der Franzosen ist ihr Wein. Und im Laufe dieses Textes wird dann eben auch der französische Wein als Teil der Staatsräson bezeichnet. Jetzt muss man nicht Roland Barthes gelesen haben, um zu verstehen, dass bei den Franzosen halt Wein ganz wichtig ist. Und dass eben Bordeaux, also nichts so sehr für Frankreich steht wie eben roter Bordeaux. Der wird da serviert, ein mittelmäßiger Saint-Emilion aus den 70er Jahren, den es in Bonn damals häufiger gab. Und jetzt muss man halt wissen, Guinea ist die einzige ehemalige französische Kolonie gewesen in Afrika, die sich Ende der 50er Jahre in einem Referendum entschieden hat, komplett mit der ehemaligen Kolonialmacht zu brechen. Und die haben einen horrenden Preis ökonomisch dafür bezahlt. Und dann ist es auch eigentlich egal, dass eben dieser Präsident von Guinea einerseits alkoholabstinenter Muslim war, also hätte eh nicht trinken dürfen, und auf der anderen Seite auch eher kommunistischer Terrorherrscher. Der hatte so irgendwie fröhliche marxistische Anwandlungen. Dann darf man ihn halt nicht einladen. Aber das ist natürlich, eigentlich ist das ein totaler Affront, so jemanden Bordeaux zu servieren.
Kann sowas mit Absicht passieren?
Nein. Ich habe in den Akten nichts gefunden. Ich habe auch keinen aufgetrieben, der mir hätte erklären können, warum das bei Carsten so war. Ich glaube, es hatte einfach damit zu tun, dass das eine Phase war, wo kaum jemand wirklich darüber nachdachte. Diesen Bordeaux hat es häufiger in Bonn gegeben, bei offiziellen Gelegenheiten. Und dann nimmt man halt das, was da ist. Ne? Und dann denkt keiner darüber nach. Und das ist eben jetzt mal eine von den Geschichten gewesen, wo man wirklich sagen kann, man muss halt immer davon ausgehen, dass es jemanden gibt, der das in der Delegation zumindest dechiffrieren kann. Und selbst wenn er den Wein nicht trinkt, und selbst wenn der keine Ahnung, der Präsident selber keine Ahnung von Wein hat. Ne? Also um vielleicht mal ein anderes Beispiel zu geben, auch also aus unserer Perspektive ein Negativbeispiel aus der jüngeren Zeit, als Emmanuel Macron, der ist ja Anfang Februar 2022 noch nach Moskau gereist, um mit Putin darüber zu reden, dass er mal von der Ukraine lassen soll. Das sind diese Bilder von dieser Corona-Hochzeit, von dieser langen Tafel, wo die
Am
da
langen Tisch,
gemeinsam
ja.
sitzen. Da gab es auch ein Mittagessen. Da habe ich nie ein Bild von gesehen, aber es gibt ein Bild von der Menükarte. Und da gibt es Krimwein 2015er. Die Weinberge liegen da rund um diesen Palast von Putin. Der Weißwein Chardonnay und der Rotwein irgendeine autochthone Rebsorte von der Krim. Aber die Krim wird im 2015er Jahrgang wird eben dort als zu Russland gehörig beschrieben. So, das ist natürlich gewissermaßen mit Wein Annexion machen. Und es ist tatsächlich auch in der französischen Delegation, dieser Wein ist als eine Anspielung auf die verstärkte französische Marinepräsenz im Schwarzen Meer verstanden worden. Und das hat, da kann man dann sehen, das hat halt keine, das hat eine starke Symbolwirkung. Und das ist eben, ja, das ist halt auch der Wein bei solchen offiziellen Essen, das ist nur eine, also das Essen ist schon eine Fußnote von Diplomatiegeschichte und eine Diplomatiegeschichte ist eine Fußnote von Außenpolitik und der Wein ist halt eine Fußnote des Essens, aber das sind starke Symbole.
Und nochmal zurückkommend auf den Besuch von Giscard d'Estaing in Berlin war das, nee, war in Bonn
In Bonn.
tatsächlich. Sie sagten, es gab einen deutschen Riesling und es gab Bordeaux und Champagner. Als Zeichen der Gastfreundschaft gab es eben die beiden französischen. Ist sowas in Paris denkbar, dass es auch mal Riesling gibt?
Ja, aber der ist dann mit Sicherheit aus dem Elsass. Ich glaube, sag niemals nie. Und also diese ganze letztendlich symbolische Kommunikation, diese Formensprache von Politik, die entwickelt sich ja auch weiter. Insofern, also ich meine, da kann man jetzt rumflaxen, ne? Das Verhältnis von Emmanuel Macron und Olaf Scholz ist nicht sonderlich gut, gilt als nicht sonderlich gut, wobei Olaf Scholz das Gegenteil behauptet. Das liegt sicherlich jetzt nicht an den Fischbrötchen, was er da in Hamburg verabreicht bekommen hat, wobei die Bilder schrecklich sind. Und da so einem französischen Präsidenten dann so ein Fischbrötchen zu verabreichen, das ist vielleicht dann doch gewissermaßen ein indigen sozialdemokratischer Brauch. Aber also da kann man mal drüber diskutieren. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, weil jetzt Emmanuel Macron alles tun will, um das Verhältnis zu Olaf Scholz zu verbessern, serviert er ihm im Élysée-Palast dann deutschen Wein. Das wäre ein starkes Symbol. Ich fürchte nur, dass Olaf Scholz das gar nicht bemerkt würde. Also Spaß beiseite, man sagt niemals nie, aber es wäre bei den Franzosen, also ich hatte ja vorhin Roland Barthes zitiert, eben gewissermaßen den, der ist Philosoph, so Alltagsgegenstände dechiffriert hat. Und eben, dass der Wein ist in Frankreich Staatsräson. Es wäre eben natürlich dann auf der anderen Seite ein ganz starkes Symbol, nicht französischen Wein zu servieren. Aber das würde man in Deutschland übrigens auch nicht mehr machen. Das ist seit 1990 alles deutsch. Also zumindest soweit ich das nachvollziehen konnte, weil ich jetzt habe nicht alle Menükarten mir von allen Essen in Schloss Bellevue und in der Villa Hammerschmidt oder in Schloss Augustusburg angeguckt. Den letzten nicht deutschen Wein, den ich also zumindest bei einem offiziellen Essen gesehen habe, war 1990, als François Mitterrand in Berlin war. Dem hat man dann Bordeaux serviert, Richard von Weizsäcker, und das ist sicherlich auch eine Höflichkeitsreferenz gewesen. Kann nicht unbedacht gewesen sein. Also in der Amtszeit von Weizsäcker ist das halt alles sehr überlegt gewesen. Das sieht man auch in der Entwicklung. Und lustigerweise werten die Franzosen diesen Besuch als Staatsbesuch und die deutsche Seite tut das nicht. Es sind so ganz feine Unterschiede, die dann jeweils sind. Der Hintergrund ist, das weiß kaum jemand, aber die Franzosen waren ja jetzt auch keine großen Fans gewesen der deutschen Einheit und es gab noch ganz spät einen Staatsbesuch oder einen Besuch von Mitterrand in der DDR. Und das Verhältnis war damals dann auch insgesamt ein bisschen fragil. Insofern kann man natürlich eben dann auch mit sowas, dass ich dann dem französischen Präsidenten Bordeaux serviere, das ist natürlich dann ein freundliches Zeichen. Aber eben die bundesdeutsche Seite hat diesen Besuch eben nicht als Staatsbesuch gewertet, anders als die Franzosen.
Wir haben jetzt gehört, Karl Carstens hat nicht so ein glückliches Händchen gehabt. Weizsäcker schon eher. Gab es Präsidenten oder Kanzler, denen das Thema besonders wichtig war?
Ja, die gab es immer wieder. Das ist dann immer eine Frage, wie sich das ausprägt oder was das für Folgen hat. Also beispielsweise Theodor Heuss, das ist jetzt der einzige Bundespräsident, der auch sehr freimütig darüber schrieb, wie viel er trank. Er hat damit durchaus auch kommuniziert, weil da war es dann auch gerne mal Lemberger vom Brackenheimer Zweifelsberg. Das war halt gewissermaßen sein Heimatweinberg. Aber das ist jetzt nicht wirklich staatsküchentauglich gewesen. Zumindest das Niveau ist uns ist anfänglich in der Bundesrepublik eher höher gewesen als heute, das, was ausgeschenkt wurde. Und Heinrich Lübke als Bundespräsident hat viel Wert auf Protokoll gelegt, hat sehr, sehr überlegt ausgeschenkt und hat tatsächlich auch, das ist auch heute vergessen, Lübke als Bundespräsident ist sehr viel gereist, insbesondere in das, was man damals die Dritte Welt nannte. Das sind gewissermaßen die Anfänge der Entwicklungspolitik, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, also das Entwicklungshilfeministerium ist ja auch erst dann in den 60er Jahren entstanden und da ist Lübke Wegbegleiter gewesen und er hat sehr hochklassigen Wein, deutschen Wein mitgenommen auf diese Reisen, also beispielsweise eben Schatzhofberger Auslese aus dem Jahrgang 59. Das ist halt schon mit das Allerbeste gewesen, was es da gab. Also sowas habe ich da mal auf Menükarten gesehen. Walter Scheel, Bundespräsident, hatte viel übrig für Formsprache insgesamt. Der hatte ein Händchen für Protokoll. Da ist er auch viel für verlacht worden. Der rheinische Frohnatur, der Lebemann, den halte ich als Bundespräsident eh für total unterschätzt, auch was seine Reden angeht. Das war jetzt ein anderes Thema, aber auch in dieser Formensprache, auch kulinarisch. Und er hat auch selber später mal gesagt, er hätte eben diesen pappsüßen Wein von der Staatstafel verbannt. Das ist gewissermaßen, wenn man sich das Thema mal aus einer wissenschaftlichen Perspektive anguckt, Scheel ist für mich so ein Beispiel, das war so eine Imageprojektion. Und sein Image war schlecht, so der Lebemann, deshalb muss es immer Champagner gegeben haben. Und das ist Quatsch. Scheel hat sehr deutsch kulinarisch kommuniziert. Um mal ein Beispiel zu geben, Scheel ist als Bundespräsident 1975 in die Sowjetunion gefahren und hat, damals war das noch üblich bei diesen Staatsbesuchen, dass man ein Gegenessen gab. Dann war also normalerweise am ersten Abend gibt es ein Staatsbankett, das der Gastgeber ausrichtet für den eingehenden Staatsgast und dann am nächsten Abend gibt es eine Gegeneinladung. Das versucht man mittlerweile zu vermeiden, weil da kommen immer dieselben Leute. Die Programme sind mittlerweile auch kürzer. Also früher waren Staatsbesuche durchaus eine Woche. Das sind heute maximal 3 Tage. Und da ist dann einfach die Zeit nicht. Und Scheel gab also in der deutschen Botschaft in Moskau ein Gegenessen und es ist halt total deutsch. Da gab es dann eben Helgoland-Hummer, Kraftbrühe Royal, dann, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie auch so ein so ein urdeutsches Gericht, was auch irgendwie niederbayerische Gänsebrust oder sowas, also was so eine ganz starke Konnotation hat und auch wie ein Nachtisch, der sehr deutsch konnotiert ist und dazu eben dann deutscher Rotwein, deutscher Weißwein und Henkeltrocken. So, und ich meine, deutscher geht's nicht. So, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann, Brezhnev kam dann 1978 nach Bonn zum, war dann quasi die letzte Siegermacht des Zweiten Weltkrieges, die einen Staatsbesuch machte, auch einer der ganz wichtigen Staatsbesuche. Also man muss dazu sagen, also für Feinschmecker, Brezhnev war 1973 schon in Bonn gewesen, war aber damals formal nicht Staatsoberhaupt der UdSSR. Natürlich ist der 73er-Besuch der viel wichtigere gewesen. Und damals in der neuen Ostpolitik, da gibt es auch diese Bilder, Scheel damals noch als Außenminister, mit Willy Brandt als Bundeskanzler. Das war der viel bedeutendere Besuch, aber der Staatsbesuch kam dann erst 78. Und da gab es dann beim Staatsbankett tatsächlich auch im Riesling, deutschen Riesling, dann Château Gröler Rose, also Deuxième Cru aus dem Bordeaux als Rotwein und Dom Pérignon als Schaumwein. Also wirklich sehr, sehr hochklassigen Champagner und sehr hochklassigen roten Bordeaux. Und dahinter ist die Absicht gewesen, du kommst jetzt nicht nur in die Bundesrepublik Deutschland, sondern wir zeigen dir jetzt die ganze Pracht des Westens.
Und bei Brezhnev war ja, glaube ich, auch immer die Problematik, dass er da ganz gerne zu viel getrunken hat.
Das ist in der Tat ein Problem gewesen. Also schon 1973, da überreichte man ihm als Gastgeschenk ein Mercedes 450 SLC, damals die Spitze des deutschen Automobilbaus. Den fuhr er dann am Petersberg direkt in den Graben. Ob es der Suff war oder die hohe PS-Leistung oder beides, man weiß es nicht genau. Aber in der Tat, als er 78 da war, das ist schon problematisch gewesen bei dem Staatsbankett der Bonner Generalanzeiger, die gewissermaßen die einzige Zeitung, die in ihrem Lokalteil über Weltpolitik schreiben konnte, schrieb in ihrem Bericht über dieses Staatsbankett, was war die Unterüberschrift, eben die Frage, was in den beiden roten Flaschen russischen Tafelwassers gewesen sein soll. Die Antwort ist, Helmut Schmidt hat da später mal drüber geredet in einem Interview, das war halt Wodka. Und also Brezhnev soff den Wodka aus Wassergläsern und war halt auch irgendwann sturzbetrunken. Ging dann auch relativ früh zu Bett. Und das ist gewissermaßen so eine sowjet-russische Eigenheit. Damals war es bei diesem Staatsbankett, dass dann tatsächlich Brezhnev seine Rede, anders als im Ablaufplan vorgesehen, dann nach der Vorspeise hielt. Es hatte den Vorteil, dass er noch reden konnte, er war noch nicht ganz voll. Aber eben der Fischgang, der musste zurück in den Topf befördert sein, also mit dem Ergebnis, dass dann mutmaßlich die Gäste dann Fischmus zu essen bekamen.
Alles nachzulesen im Kapitel Trinken mit Russen in Ihrem Buch.
Ja, und man muss dazu sagen, eben auch da diese feine Unterscheidung, eben Brezhnev war eigentlich kein gebürtiger Russe, aber die Kollegen, die Helmut Schmidt dazu befragt haben im Interview, eine große Hamburger Wochenzeitung gewesen. Die haben dann Brezhnev da als Russen ausgezogen. Da habe ich später mal gedacht, so, mein Gott, das war doch jetzt auch ein Fehler, den ich gemacht habe, aber der Fehler war schon angelegt im Interview.
Ich habe in Ihrem Buch gesehen, Sie haben den Zeitraum 2004 bis 2014 mal analysiert, auch hinsichtlich der Preise der Weine, die bei deutschen Staats- und ich glaube, es ging um das Bundespräsidialamt, die Weine, die
Ja,
dort
genau.
ausgeschenkt wurden.
Ja.
Und da lagen wir beim Weißwein zwischen 10 und 30 € und beim Rotwein 10 und 40 € Ladenpreis pro Flasche. Das ist ja, fast bescheiden, oder? Kann man das so sagen? So, das war Teil 1 unseres Gesprächs mit Dr. Knut Bergmann. Die Antwort auf die Frage nach den Preisen gibt es im zweiten Teil. Der erscheint im Juni. Da reden wir dann auch über das Pathos der Nüchternheit, das Theodor Heuss ins Spiel gebracht hat. Und wie teuer oder auch nicht teuer sind denn die Weine jetzt bei Staatsbanketts? Und wer sucht eigentlich die Weine fürs Bundespräsidialamt aus? Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Steffen Schindler, der uns etwas zur Zusammenarbeit zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Deutschen Weininstitut berichten wird. Dort wird nämlich regelmäßig ein Weinsortiment ausgewählt, aus dem sich dann die Auslandsvertretungen bedienen können. Gerade ist wieder ein solches Sortiment erschienen. Ja, und jetzt hoffe ich, dass es euch bis hierher gefallen hat und ihr schaltet auch bei Teil 2 wieder ein. Bis dahin, macht's gut und tschüss.